Fritz ist ihr täglicher Begleiter und ihr bester Feind. Lisa und Jürgen sind auf der Suche nach neuen Strategien, nach Einsicht und nach sich selbst. Das ist ihre Schmerzenssache.
Ja, das ist unsere Schmerzenssache und es sind schon wieder 2 Wochen rum und deshalb ist höchste Zeit für eine neue Folge und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe heute nicht nur die Lisa am anderen Ende der Leitung, hallo Lisa.
Hallo.
Sondern wir haben heute auch noch einen Gast und zwar den Richard. Hallo Richard.
Hi.
Richard ist einer von den 2 Köpfen hinter Pharma FM, einem neuen Podcast rund um das Thema Pharmazie, Medizin, Medikamente, Apotheken. Unterbrich mich gerne, wenn ich Quatsch erzähle, aber das ist so.
Nee, alles richtig soweit, genau. Immer weiter.
Das ist so grob euer Themengebiet und da habe ich eine Menge Fragen, was das angeht. Aber vielleicht klären wir so ganz kurz mal die wichtigste Frage zuerst. Lisa, was macht denn deine Schmerzsituation auf einer Skala von 1 bis 10?
Sehr, sehr gut. Ich bin, würde ich sagen, bei einer 0,5.
Oh, sind wir schon bei halben Stufen.
Aber ich habe zwischenzeitlich, wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, dass ich von mehreren Seiten jetzt gehört habe, dass ich die Psychopharmaka mal langsam nach einem Jahr jetzt fast mal absetzen sollte. Entschuldigung, und mich innerlich schon auch sehr dagegen gewehrt habe, weil eigentlich ich sehr happy mit der Einstellung gerade bin, mit den 90 Milligramm und schmerzfrei. Aber eben das schlechte Gewissen im Hintergrund nagt irgendwie so, wie lange darf ich die eigentlich nehmen, ist das schädlich und so weiter. Jetzt bin ich mal auf 60 runter und es war gar nicht gut. Also ich habe direkt wieder meine alten chronischen Schmerzen gespürt, die ich echt nicht vermisst hatte.
Ja.
Und habe es dann ein paar Tage durchgezogen und bin dann aber wieder auf 90 hoch und seitdem wieder schmerzfrei. Ja, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht reine Einbildung ist oder was. Da können wir vielleicht gleich mal mit unserem Gast drüber reden oder später. Aber ja, so schaut es bei mir aus. Jetzt bin ich wieder auf 90 und wieder happy.
Ja, ist aber auch irgendwie doch auch beruhigend, wenn es so einen klaren, direkten Zusammenhang hat, der sich auch so einfach dann wieder zurück in den Ausgangszustand schalten lässt. So, ne? Das ist doch eigentlich immerhin so ein kleiner Erfolg bei dem Ganzen.
Ja.
Aber da können wir sicherlich dann später auch nochmal genau drüber reden. Wir wollen erst, glaube ich, ein bisschen allgemein über das Thema Pharmazie reden und später dann nochmal ein bisschen konkreter auf Schmerzmedikamente. Und da passt sicherlich auch die eine oder andere Frage zum Thema rund um das Thema Psychopharmaka.
Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, Jürgen? Wie geht es dir heute auf einer Skala von 1 bis 10?
Also ich habe zurzeit sehr starke Schwankungen, muss ich sagen. Ich habe echt immer wieder richtig gute Tage. So jetzt heute Morgen bin ich mit Kopfweh aufgewacht, aber es geht jetzt wieder so vielleicht eine 4. Aber ich habe jetzt auch zuletzt wieder wirklich Tage mit Migräne gehabt und mit so, wo der komplette Tag ein Totalausfall war. Und ich weiß noch nicht so recht, woran das jetzt liegt oder was da jetzt zu tun ist. Da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, wie jetzt meine nächsten Schritte aussehen. Oder ob ich überhaupt was unternehmen muss an der Stelle. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich nochmal vorstellig werden in Rummelsberg in der Klinik und da einfach nochmal, da ist jetzt auch schon wieder seit Januar, wo ich da zuletzt war, eine Weile vergangen, ist vielleicht auch schon wieder Zeit, sich da mal nochmal einen Ratschlag zu holen. Genau, ich glaube, dann können wir eigentlich mal direkt ins Thema springen. Richard, willst du vielleicht mal ganz kurz noch zu Pharma FM was sagen? Also was ihr da so macht, wie lange es euch schon gibt, welche Folgen ihr habt, welche Themen ihr behandelt, was unsere Hörer da so erwarten können?
Ja, also bei Pharma FM setze ich mich im Prinzip zusammen mit meinem Bruder Arthur und der fragt mich dann zu verschiedenen Themen in Bezug auf Pharmazie aus. Und eigentlich geht es darum, relativ freundschaftlich und natürlich auch wissenschaftlich zu erklären, wie bestimmte Zusammenhängen, wow, gute Wortwahl. im Prinzip das Ganze so auf eine freundschaftliche Ebene zu heben, ein bisschen rauszukommen aus der Apotheke. Wir haben auch bemerkt, dass wenn Leute hören, dass ich irgendwie Pharmazeut bin, Apotheker, dass sie sehr viele persönliche Fragen haben und sehr viele Interessengebiete einfach abdecken und dann halt sofort immer mich ausquetschen quasi auf Partys, wo auch immer. Und das wollten wir so ein bisschen bedienen und gleichzeitig benutze ich das Ganze als Plattform, um auch noch mehr zu lernen und Sachen wieder aufzufrischen, weil ich jetzt doch auch schon halt 3-4 Jahre wieder raus bin aus dem Studium und das Thema aber immer noch so eine Sache ist, für das ich auch lebe irgendwie. Und genau, das machen wir im Prinzip bei Pharma FM. Wir haben bis jetzt, wir sind super frisch noch, wir haben 8 Folgen rausgebracht. Da sind teilweise geht es um Drogen, teilweise geht es um Arzneimittelinteraktionen, dann geht es um Beschwerden. Wir wollen viel auch über die Industrie reden, was im Prinzip auf dem Markt stattfindet und warum Pharmazie und was das alles bedeutet. Also das ist im Prinzip das, was wir so brüderlich besprechen in dem Podcast.
Aber das ist super, weil das ist genau das, was du sagst. Als ich euren Podcast entdeckt habe, habe ich mir auch gedacht, ja geil, das ist einer, der mir mal wirklich diese ganzen Fragen beantworten kann, die rund um das Thema Medikamente und Apotheken so in meinem Kopf rumgehen. Weil man hat ja, und das ist eigentlich auch schon eine super erste Frage, so man hat immer so ein finsteres Bild von Pharma. Ja, Pharma, das sind alles böse Unternehmen, die machen Geld mit dem Leid anderer Menschen. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ne, ohne Medikamente wäre ich aufgeschmissen. Ja. Also, da wäre jeder Tag eine Katastrophe. Also ich verstehe selber nicht, warum ich eigentlich ein negatives Bild von großen, bösen, finsteren Pharmazieunternehmen habe. Kannst du das erklären? Hast du da irgendwie Einblick?
Also Ich kann dir nicht erklären, warum du spezifisch das denkst, aber ich kann dir vielleicht erklären, warum die meisten Leute da irgendwie, wie auch ich, auch teilweise eine negative Meinung drüber haben. Einerseits ist es ja eine Geschichte, die einem wirklich hilft und die evidenzbasiert ist. Also Arzneimittel im Allgemeinen sind ja nach der Allopathie, also nach der Schulmedizin, evidenzbasiert und dazu braucht man eben große Summen an Geld, damit sowas wie damals Contergan, Thalidomid, sagt euch was, ja. Damit sowas nicht nochmal passiert. Da wurden ja sozusagen aufgrund von fehlenden Ergebnissen ist es dazu gekommen, dass sehr viele Embryonen geschädigt wurden durch Arzneimitteleinnahme und danach wurden die Auflagen von der FDA größer gemacht, um das Ganze zu überprüfen, um die klinischen Prüfungen einzuführen. Damit,
wer ist die FDA?
Food and Drug Administration. Die sitzt in den USA und sind zuständig für viele Arzneimittelzulassungen. Und man muss eben für Arzneimittel klinische Studien einbringen, um letztendlich zu beweisen, dass es nicht schädlich ist und nicht schaden kann. Oder nach den Regularien eben zugelassen werden können, weil vermutlich nicht schädlich, weil eine absolute Aussage gibt es natürlich nie. Aber dafür werden eben auch große Geldsummen benötigt. Und deswegen gab es letztendlich so eine Monopolisierung, die sich Big Pharma nennt. Also dass viel Geld einfach von großen Firmen ausgegeben wird, um das Ganze auf den Markt zu bringen. Und dadurch können sie auch selber beschließen, wie teuer ein Arzneimittel ist, solange der Patentschutz gilt von denen. Und große Summen Geld ruft letztendlich immer Betriebswirte und Konzernmagnate auf den Plan, die natürlich versuchen, mehr Geld draus zu machen und das auch tun. Und deswegen gibt es oftmals ökonomische Entscheidungen, die man nicht so geil finden kann. Und deswegen weigert man sich letztendlich auch, Big Pharma irgendwie komplett geil zu finden. Aber andererseits ist es halt so, dass halt dadurch wirklich überhaupt eine Sicherheit gewährleistet werden kann. Deswegen haben es kleinere Firmen auch schwerer, überhaupt was auf den Markt zu bringen im Pharma-Bereich.
Das wäre jetzt tatsächlich auch eine Frage, die ich hätte, ne? Big Pharma, das hat man als Begriff schon mal gehört oder hat man auch sofort ein Bild im Kopf. Gibt es denn Little Pharma überhaupt? Gibt es da überhaupt kleine Unternehmen? Gibt es da neue, vielleicht Startups, die den Markt aufmischen wie in anderen Bereichen? Gibt es das oder ist das fest in der Hand von, ich weiß nicht, 5 großen Konzernen?
Doch, gibt es schon. Also es gibt zum einen Generika-Firmen, die kleiner sind, die sozusagen, wenn Patente ablaufen nach ungefähr 10 Jahren, dann kochen Generika-Firmen diese Rezepte nach und verkaufen das günstiger. Mhm. Und diese Firmen gibt es zum einen. Und zum anderen gibt es natürlich auch immer wieder innovative Geister, die auf Ideen kommen und neue Technologien. Und die dann anfangen zu entwickeln. Das sind dann solche Startups, die immer weiter in der Technologie voranschreiten. Aber irgendwann sind sie entweder gezwungen, wirklich große Summen per Investition einzuholen, um die klinischen Prüfungen durchzubringen. Das ist ein super langer und steiniger Weg. Oder ihre Technologie auszulizenzieren, sofern sie auf Patenten basiert ist. Und dann gibt man diese Technologien oftmals an Big Pharma ab. Mhm. Und da werden dann für große Summen werden Technologien dann letztendlich aus kleineren Firmen rausgekauft. Ich selber habe schon mal in so einem Startup gearbeitet, wo letztendlich Drug Delivery Formen erarbeitet wurden. Also wie bringe ich den Wirkstoff, irgendeinen Wirkstoff, der bereits zugelassen ist, mit einer Technologie in den Körper, sodass der Wirkstoff länger freigesetzt wird oder langsamer. Man kann höhere Dosen geben, dafür wird es langsamer freigesetzt, sowas in der Art. Und es gibt auch immer wieder Forschung von kleineren Firmen an Wirkstoffen, das ist aber eher seltener.
Also ich höre da jetzt raus, der Ruf, den Pharma hat, der ist so ein bisschen systembedingt. Ja? Also dadurch, dass da einfach wahnsinnig aufwendige Prozesse für die Zulassung notwendig sind, wahnsinnig lange Testverfahren, geht es eigentlich gar nicht anders, als da wirtschaftlich zu operieren. Siehst du da irgendwie eine Alternative zu? Könnte man das irgendwie ändern? Gibt's da Alternativen? Kann man das mal revolutionieren? Ja.
Revolutioniert werden, es könnte natürlich, aber das ist sowas von wirtschaftsabhängig. Was man definitiv, oder sagen wir nicht definitiv, sondern vorstellungsweise, ich habe tatsächlich noch nicht so viel drüber nachgedacht, was man da alles ändern könnte, aber eventuell könnte man letztendlich im Zuge der Globalisierung das als ein gemeinnütziges oder humanes Projekt sehen, dass eben Arzneimittel entwickelt werden. Und dass nicht einzelne Individuen in der Führungsriege sich daran bereichern wollen, wie es ja letztendlich in allen Konzernstrukturen so ist, aber dass letztendlich die Leute, die dran arbeiten, genügend bezahlt werden, aber dass das irgendwie staatlich geregelt wird oder global, weil es ja auch ein globales Problem ist, normalerweise irgendwelche Krankheiten. Und man könnte auch mehr Regularien aufsetzen, dass letztendlich nicht nur ökonomisch geforscht wird, sondern eben auch für seltenere Krankheiten. Mhm. Also für es gibt ja zum Beispiel Orphan Drugs, nennt man die, also Waisenkind-Drogen, Arzneimittel. Die oftmals wird dafür gar nicht geforscht. Das sind einfach bloß Arzneimittel für sehr seltene Erkrankungen. Also weiß ich nicht, zum Beispiel jeder Millionste in einem Land hat das. Dann gibt es halt in Deutschland maximal 89 Leute, die halt diese Erkrankung haben, aber schwer darunter leiden. Und dann würde keine Pharmafirma letztendlich daran forschen. Wenn es ein gemeinnütziges Projekt wäre über die gesamte Welt, was natürlich auch irgendwie Utopie ist, dann könnte das eventuell besser gelöst werden.
Naja, gut.
Kann ich mir vorstellen.
Ich würde sagen, dass Corona da natürlich schon uns vielleicht in so eine Position noch bringen könnte oder beziehungsweise schon dabei ist, uns in so eine Position zu bringen, dass wir irgendwie grenzübergreifend uns mit Gesundheitsthemen und Krankheiten und Arzneimitteln, Impfstoffen auseinandersetzen müssen. Also vielleicht ist das gerade eine spannende Zeit dafür auch, ja.
Ja, verstehe mich nicht falsch. Also grenzübergreifend wird meistens gearbeitet. Also damals auch, als ich in dem Unternehmen gearbeitet habe, gab es Kontakte in jede Richtung. Also USA, das war sogar eine Tochterfirma aus den USA. Es ging da wirklich in jede Richtung. Grenzübergreifend ist es auf jeden Fall. Schon alleine EU und FDA-Regulierungen sind halt irgendwie auch halbwegs global. Was halt nicht global ist, ist der Aspekt, wir müssen Geld damit verdienen, damit wir überhaupt die Kosten abdecken können. Und das müsste halt irgendwie von jedem Land bezahlt werden anhand von ihrem Einkommen oder was auch immer. Da müsste man irgendwie umdenken, wie das Ganze bezahlt werden könnte, damit eben sich nicht mehr Arzneimittel lohnen müssen für das Unternehmen. Aber wer weiß, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht geht das da auch noch ein bisschen mehr in die Richtung bei Corona.
Was macht man denn da in so einem Fall jetzt? Wenn mal angenommen ist, ich leide jetzt an so einer ganz seltenen Krankheit, bin ich dann einfach aufgeschmissen? Oder gibt es da tatsächlich dann irgendwie staatliche Interventionen? Oder kann ich dann an irgendwelchen klinischen Studien irgendwie teilnehmen, die vielleicht mit nicht zugelassenen Medikamenten dann therapieren? Oder was habe ich da überhaupt für Möglichkeiten?
Also ist unterschiedlich. Es gibt auf jeden Fall einen Prozess für Orphan Drugs, dass sozusagen die Pharmafirmen auch unterstützt werden und finanziell entschädigt werden dafür, dass sie es tun, dass sie da sozusagen die Entwicklung reinstecken. Eine Wirtschaftlichkeit muss aber trotzdem irgendwie da sein, dass sie letztendlich sagen, okay, dann verkaufen wir es halt überall auf der Welt, wenn wir das Patent dafür haben. Und da sind genügend Leute übrig, dass wir das machen können. Aber es gibt staatliche Fördermöglichkeiten dafür. Wie das Ganze genau aussieht, habe ich gerade nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das ist schon ein bisschen länger her. Ganz aufgeschmissen ist man nicht. Es gibt auch oftmals die Möglichkeiten, dass Ärzte auch immer irgendwelche Arzneimittel off-label benutzen können in einer klinischen Studie oder in ihrem Behandlungsrahmen. Also, dass sie zum Beispiel irgendwelche Arzneimittel anwenden in der Pharmakotherapie, die eigentlich nicht für diese Indikation gedacht sind, also für diesen Nutzen. Das gibt's auch oftmals, sofern es irgendwas gibt, was irgendwie die Krankheit bekämpfen kann, kann man in der Richtung arbeiten und so leicht, also die Firmen werden schon so ein bisschen unterstützt.
Off-Label ist, glaube ich, tatsächlich auch mein Sativex-Spray, das ich immer bei mir habe. Das Cannabis-Spray ist, glaube ich, auch eher für MS-Therapie gedacht und nicht für die Schmerztherapie eigentlich getestet und zugelassen. Von daher, das ist, glaube ich, auch ein klassisches Beispiel für Off-Label-Medikament.
Genau. Bei Sativex ist das auch so ein bisschen speziell, weil die Indikationen sehr zielgerichtet gemacht haben, aber eigentlich die Wirkung von den Cannabinoiden, die da drin sind, recht breit wirken. Ja. Und unter anderem sind da chronische Schmerzen auch definitiv bekannt in der Fachliteratur, dass es dabei helfen kann.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. So, Apotheke. Mhm. Apotheke ist für mich auch sowas, da bin ich relativ häufig und ich frage mich relativ häufig, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. So, wie funktioniert eine Apotheke? Ich sehe da immer wahnsinnig viele Leute, die da drin rumwuseln, die da irgendwie hinter den Kulissen Schränkchen auf und zu machen. Aber ich habe, wenn ich mich hinterfrage, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie eigentlich die Wirtschaftlichkeit von der Apotheke gewährleistet ist. So, wie funktioniert das? Welche Möglichkeiten habe ich da, Preise zu bestimmen? Kannst du da ein bisschen Beleuchtung drauf werfen?
Ja, klar. Also das ist jetzt super breit gefragt, aber im Grunde ist es in der Apotheke so, du hast drei Möglichkeiten, welche Leute da angestellt sein können. Der Besitzer muss immer ein Apotheker sein. Und dann können natürlich auch Apotheker angestellt sein. Mindestens ein Apotheker muss immer in der Apotheke auch vorhanden sein als leitender Apotheker, dass er sozusagen die anderen Angestellten anweisen kann. Und dann gibt es PTAs, pharmazeutisch-technische Assistenten, und PKAs. Und das sind pharmazeutisch-kaufmännische Assistenten. Und dann gibt es noch so einen alten Ostberuf, das sind Pharmazieingenieure. Das ist zwischen PTA und Ingenieur, aber das wird immer seltener im Prinzip. Und die wuseln im Prinzip da durch den ganzen Laden. Und dann gibt es halt drei Sachen, die auch verkauft werden können. Also einmal all das, was du der ganz normalen Auswahl hast, wo du so Shampoos kaufen kannst, das, was du alles anfassen kannst quasi. Das sind alles Sachen, die keine Arzneimittelzulassung haben. Und dann gibt es die Sichtwahl. Das sind alle verschreibungsfreien Medikamente. Normalerweise, es können natürlich auch welche hinten liegen irgendwo, wenn man jetzt was Spezielles will oder so. Sollte aber schon für den Patienten nicht mehr zugänglich sein. Mhm. Und dann gibt es hinten diese Schubläden, wo im Prinzip alle verschreibungspflichtigen Medikamente drin liegen müssen. Und dann gibt es noch einen
BTM.
Einen BTM-Tresor, genau. Der Tresor, der befestigt sein muss. Ja. Also es muss ein Tresor vorhanden sein und der muss auch ordentlich schwer sein und ordentlich gesichert sein und befestigt am Boden.
Das ist tatsächlich so. Naja, auch zu Recht. Also, ich meine, das klingt jetzt lustig, aber da gibt es, glaube ich, schon auch Geschichten, jetzt vielleicht nicht so arg in Deutschland, aber in den USA, wo irgendwie Apotheken geplündert werden von Drogensüchtigen.
Ach doch, auch in Deutschland. Ja. Also also in der Apotheke, wo ich Halbzeit gearbeitet habe, gab es auch mehrere Einbruchversuche, es gab gefälschte Rezepte, es gab alles Mögliche. Also Berlin ist da auch. Ja, da passiert ein bisschen was. Obwohl das in Mitte war, also eine relativ irgendwie so hippe, noble Gegend, gab es da auch ziemlich viel, was hätte schieflaufen können.
Spannend.
Genau, und dann, wenn so ein Patient dann reinkommt in die Apotheke, dann greift er sich irgendwie drei, vier Shampoos, merkt irgendwie, ich habe hier noch irgendwie Neurodermitis, ich frage mal vorne, was ich mir da für eine Creme holen kann, dann gibt es dazu eine Beratung, dann bringt er noch ein Rezept mit und dann hat er noch Kopfschmerzen. Also diese drei Sachen hat man im Prinzip. Kopfschmerzen sind jetzt solche Sachen, die man normalerweise einfach dann behandelt mit irgendeinem verschreibungsfreien Medikament. Können wir ja später auch noch drauf eingehen. Mhm. Und die verschreibungspflichtigen Arzneimittel, da braucht man dann halt das Rezept vom Arzt. Klarerweise weiß ja jeder. Und die werden dann unterschiedlich abgerechnet. Bei den ganz normalen Verkaufssachen, da kann jede Apotheke letztendlich selber beschließen, was mache ich auf den Einkaufspreis noch oben rauf als Profitmarge letztendlich. Das heißt, das ist unterschiedlich von der Lage der Apotheke, wie viel Miete die letztendlich bezahlt oder für was sie letztendlich diesen Apothekenbereich irgendwie gepachtet hat. Bei den anderen Arzneimitteln ist es ähnlich, man darf dann bloß nicht zu hoch gehen. Und bei den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gibt es eine ganz spezielle Rechnung, wie das letztendlich abgerechnet wird. Da kann man nicht allzu viel machen. Tatsächlich sind auch die verschreibungspflichtigen Arzneimittel das, wo hauptsächlich eine Apotheke dran verdient. Mhm. Und das ist im Grunde, interessiert dich das, wie der Preis so aufgebaut
ist?
Ja,
weil ich frage mich gerade, wie zuverlässig so ein Apotheker als Berater denn ist, ne? Und dazu muss ich seine wirtschaftlichen Interessen ja mal verstehen und kennen. So. Also ja, unbedingt.
Also die wirtschaftlichen Interessen sind natürlich immer Geld verdienen. Also, und eine Apotheke rechnet sich auch nicht schlecht. Also angestellter Apotheker verdient nicht allzu viel, ein Apothekenbesitzer kann ganz gut verdienen. Bei so einem Rezept sieht das eigentlich so aus, du hast den Herstellerpreis, ja, und da werden dann 3,1% aufgerechnet und dann nochmal 70 Cent. Das ist das, was die Apotheke einkauft, also was du als Kosten hast. Von diesem Arzneimittel. Und es gibt halt Arzneimittel, die kosten 50 Euro. Es gibt Arzneimittel, die kosten 5.000 Euro. Und da gibt es dann, dementsprechend kann sich dann letztendlich der Einkaufspreis für den Apotheker unterscheiden. Mhm. Und dann rechnet sich daraus der Apothekenverkaufspreis. Und zwar hat man dann diesen Einkaufspreis. Ja? Da wird dann 3% aufgerechnet. Und dann nochmal 8,35 Euro und dann 19% Mehrwertsteuer.
Okay.
Genau, und das ist im Prinzip der Apothekenverkaufspreis.
Okay.
Und das heißt, man verdient, als Apotheke verkauft man, verdient man letztendlich 3% von diesen Arzneimittelkosten und 8,35 Euro pro Rezept.
Pro Rezept, okay.
Genau.
Ist es in meiner Apotheke auch so, dass da so schmierige Pharmavertreter vorbeikommen? Weil daraus speist sich bei mir dieses negative Bild. Ich bin ja in einer Landarztpraxis aufgewachsen und da kam öfter mal dieser Pharmavertreter vorbei. An den erinnere ich mich noch gut, weil der kam immer mit einem fetten, teuren Auto, mit so einem super noblen Anzug. Also die kamen auch immer so ein bisschen maklermäßig rüber. Makler sind ja auch eher eine unsympathische Berufsgruppe, behaupte ich jetzt mal. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich habe jetzt nur oberflächliche Halbinformationen, aber was läuft denn da eigentlich ab? Und wann entscheidet ein Apotheker, welches Medikament er empfiehlt, weil es gibt ja auch öfters Medikamente von zwei Firmen gegen dasselbe Krankheitsbild oder gegen Kopfschmerzen oder gegen Allergien und so. Also ja. Und welche Rolle spielen diese schmierigen Pharmavertreter?
Oh ja, super oft gibt es die gleichen Arzneimittel für ähnliche Indikationen. Mhm. In den Apotheken ist es oftmals so, dass er doch, es kommen Pharmavertreter, die handeln dann aber hauptsächlich mit dir, was du für einen Einkaufspreis hast. Also die können dir Rabatte geben oder was auch immer, dafür, dass man das dann irgendwie in die Sichtwahl stellt oder was auch immer. Letztendlich dürfen sie aber nicht darin eingreifen, was man den Patienten empfiehlt. Und ich habe mich da auch immer, wenn ich in der Apotheke stand, enorm dagegen geweigert. Aber was man empfiehlt, hängt oftmals auch damit zusammen, was man weiß. Und deswegen gibt es von den Firmen so Weiterbildungskurse zu ihren eigenen Arzneimitteln beziehungsweise auch Hilfsmitteln. Und dann versuchen die letztendlich, oder Nahrungsergänzungsmitteln oder was auch immer, und dann versuchen die letztendlich immer zu informieren über das Thema im Allgemeinen, aber dabei ihre eigene Firma am besten wegkommen zu lassen. Das muss man wissen als Apotheker. Ja, dass man sich das nicht zu sehr im Kopf festfressen lässt, weil ansonsten empfiehlt man das einfach so aus dem Unterbewusstsein heraus. Mhm. Das heißt, man muss sich einfach selber auch weiterbilden. Es gibt da auch immer gute Kammerkurse. Also der Apothekerberuf ist ja auch ein kammerpflichtiger Beruf. Das heißt, man muss der Apothekerkammer beitreten und da dann auch Geld bezahlen und da dann halt Weiterbildungskurse, also wie Ärzte auch. Und ansonsten gab es diese Vertreter früher.
Es war so 80er,
relativ
90er.
Oft die Schmierigen.
Ja.
Genau. Und diese Schmierigen, die dürfen das im Prinzip nicht mehr, die Pharmafirmen. Also es gab so ein neues Antikorruptionsgesetz und ein Gesetz gegen Kartellbildung und so weiter, die verbietet im Prinzip, dass Ärzte sehr nah mit Apotheken zusammenarbeiten und Pharmafirmen irgendwie so Werbeaufträge an Ärzte rausgeben. Da gibt's ja total abgefahrene Geschichten, dass sie einfach so 5-Sterne-Reisen nach Island irgendwie bezahlt haben, wo man dann irgendwie bei Nordlichtern über den zugefrorenen See mit einem Quad fahren kann. So, und dann und das halt von irgendeiner Pharmafirma, die dann will, dass die Ärzte natürlich genau das, weil das ist nämlich tatsächlich eher das, was die schwierigen Pharma-Leute gemacht haben, hast du ja selber gesagt, das ist im Prinzip so bei dem Landarzt oder was hattest du gesagt?
Landarzt,
genau, ja. dass das gemacht wurde, dass die Pharmafirmen sind eher so abgefahren auf die Ärzte, weil die natürlich am meisten Knete damit machen, wenn die Ärzte jedes Mal von einer speziellen Firma das aufs Rezept schreiben, ja. Und da ist letztendlich ein bisschen mehr Geld zu holen, als wenn immer wieder den Apothekern gesagt wird, die sollen eher Ibuprofen von Ratiopharm verkaufen für 3,55. So. Da ist tatsächlich ein bisschen mehr Geld zu holen. Deswegen geht das eher so in die Arztrichtung.
Ich kenne das so ein bisschen aus der journalistischen Ecke. So aus der
Aus
der Redaktion, da wird man ja dann oft mal von irgendwelchen Firmen, die sonst welche Interessen verfolgen, zu großen Events eingeladen, wo man natürlich als Journalist anwesend ist und einem gewissen Berufsethos folgend da möglichst objektiv dann darüber berichtet oder nicht darüber berichtet. Aber man kann gar nicht anders, als sich da so ein bisschen davon irgendwie mitreißen und beeinflussen zu lassen.
Mhm. Oder auch die Pressereisen.
Pressereisen.
Also ich bin oft auf Pressereisen gegangen, bei denen der Veranstalter bezahlt hat.
Ich war auch ganz oft in den USA und sonst wo unterwegs, ja. Also ich kenne das schon auch, ja. Und da frage ich mich, ist das, also bei Presse gibt es ja zumindest eine etablierte Instanz darüber, die da so ein bisschen drauf guckt. Da gibt es einen deutschen Presserat und der kann dann auch schon mal mahnen, wenn man da irgendwie nicht dem Berufsethos folgt. Wie ist denn das bei Apothekern? Gibt's da so eine Art hippokratischen Eid oder gibt es da auch irgendwie so einen festgelegten Verhaltenskodex?
Also dieser Verhaltenskodex geht in die Richtung, dass man alles kritisch hinterfragt im Grunde und nicht diesen Werbegeschichten von diesen Weiterbildung erliegt. Von den Sponsoren quasi, die diese Weiterbildung irgendwie gemacht haben. Aber ansonsten ist sowas komplett an mir vorbeigegangen. Also das war bis diese neuen Gesetze kamen, das war vielleicht jetzt irgendwie 2010 oder was. Das heißt, ich muss mir das alles selber erarbeiten, wenn ich verreisen will.
Ja, die goldenen Zeiten sind vorbei. Also im Journalismus ist es
das
seit
ist alles vorbei,
auch
ja.
so,
ja.
Dass man gar keine Rabatte mehr kriegt. Früher hat man als Journalist auf alles Rabatte gekriegt, auf alles,
ja,
auf Autos, Kameras, Computer, Flugreisen, aber nur, wenn sie privat waren. Also total krass.
Krass.
Ich bin auch froh, dass das aufgehört hat, weil es war echt nicht okay.
Ja, das stellt ja schon auch einen gewissen Anspruch an das Berufsbild Apotheker, ne? Also da steckt ja dann schon auch ein gewisser, ja, man muss den Leuten ja ein Stück weit vertrauen können und man muss auch in ihre Fähigkeiten vertrauen. Wie gut kannst du als Apotheker denn dann überhaupt objektiv Dinge beurteilen, die jetzt medizinisch sind? So wie medizinisch ist deine Ausbildung quasi? Also wie wenn du musst ja dann, wenn einer kommt zu dir und sagt, okay, ich habe dieses und jenes Problem, wenn es jetzt vielleicht nicht verschreibungspflichtig ist, so was gibt es da für Möglichkeiten, wie kannst du das überhaupt einordnen?
Also im Grunde muss man, also wenn du das, du hattest ja angefangen im Kontext von der Apotheke und in der Apotheke steht ja nicht immer ein Apotheker vor dir, sondern oftmals auch ein PTA und die haben eine Ausbildung, 3 Jahre, ganz normale Ausbildung und Ein Apotheker muss deswegen immer vorhanden sein in der Apotheke, weil er genau das ein bisschen besser kann für gewöhnlich. Ja? Diese medizinische Einschätzung und vor allem auch die Pharmakologie dahinter verstehen und genau wissen, was da im Prinzip ablaufen kann. Ein Apotheker hat 4 Jahre Staatsexamenstudium, also ist sehr ähnlich von den Medizinern letztendlich. Also du hast ein erstes Staatsexamen nach 4 Semestern Grundstudium und dann ein zweites Staatsexamen nach 4 Semestern Hauptstudium und dann ein Jahr praktische Arbeit und dann ein drittes Staatsexamen und dann kriegst du die staatliche Approbation zum Apotheker und damit halt die Berechtigung, eine Apotheke zu führen. Und gerade in dem letzten Jahr ist da sehr viel Beratung und sehr viel Apothekenleitung letztendlich. Und das Studium an sich ist sehr, sehr wissenschaftlich aufgebaut. Es gibt sehr, sehr viel Physiologie, ein bisschen weniger Anatomie. Mhm. Das heißt, da kann man nicht so sehr strahlen, aber was pharmakologisch das Ganze angeht, hat man eben sich im Mindesten ein Grundverständnis aufgebaut und sehr viel Kenntnis über einzelne Arzneimittel. Und das heißt, dazu kann man sehr gut beraten und letztendlich ist man als Apotheker auch die letzte kontrollierende Instanz, ob das Rezept von dem Arzt richtig aufgesetzt wurde. Das ist eine Aufgabe, die oftmals vergessen wird, aber im Prinzip auch sehr wichtig ist. Dazu muss man aber auch sagen, der Apotheker hat keine Therapiehoheit, die hat der Arzt. Das heißt, alles, was letztendlich jetzt so Sachen angeht, wie zum Beispiel Dosierung, da darf man nicht interferieren und sagt dann dem Patienten eher, okay, geh mal wieder zu deinem Arzt und besprich das mal mit ihm, weil die Nebenwirkungen, die du zum Beispiel hast oder die Geschichten, die da zusammenkommen, also dass, wenn du jetzt zum Beispiel 2 Arzneistoffe einnimmst, die sich nicht so richtig vertragen, dann schickt man trotzdem immer erstmal zurück zum Arzt oder ruft den Arzt direkt an.
Also du hast kein klassisches Vetorecht, dass du sagst, nee, das kann ich dir so leider nicht verkaufen, da hat der Arzt irgendwie Quatsch aufs Rezept geschrieben?
Doch, das schon. Das schon. Also ich kann letztendlich sagen, das Rezept gebe ich nicht ab, ich muss den Arzt nochmal kontaktieren und ich kann es dir heute auf jeden Fall nicht geben, wenn da jetzt zum Beispiel eine Überdosierung draufsteht oder was auch immer. Wir müssen eben diese Rezepte natürlich gegenkontrollieren. Was steht da drauf? Ist da Quatsch drauf? Fehlt da irgendwas? Und dann ruft man normalerweise den Arzt wieder an, die natürlich tierisch genervt sind davon, dass da wieder was Falsches auf das Rezept drauf gedruckt wurde oder was auch immer. Aber letztendlich beim Arzt steht ja immer seine Unterschrift drauf, deswegen muss das alles halt auch eigentlich gegenkontrolliert und stimmig sein.
Ja, kommt wahrscheinlich trotzdem vor, dass da irgendwie Fehler passieren. Ne? Also ich habe da immer oft so den Eindruck, dass ich immer so kurz vor dieser Grenze bin, so wenn ich in die Apotheke gehe, dann schauen die mich immer an und dann sagen die, was, Tilidin in der Dosis und ich so, ja, ich nehme das schon seit 2 Jahren und dann fallen ihnen immer fast die Augen raus und das glauben sie mir immer nicht so richtig. Und da habe ich immer so die Horrorvorstellung, dass die jetzt sagen, nee, gebe ich ihnen nicht. So.
Solange da nicht was völlig Unsinniges draufsteht, ja, also irgendwie die dreifache, vierfache, fünffache Menge, so, dann, also im schlimmsten Fall, das hängt von Apotheke ab. Manchmal sind die Apotheker halt so ein bisschen paranoid oder werden schneller getriggert, haben schneller Warnblinklichter an quasi. Und wie gesagt, stehst du ja auch nicht immer vor Apothekern. Ja. Dann ist es vielleicht eine PTA gewesen, die einfach die Dosierung noch nicht kannte oder was auch immer. Ja. Und wenn mir auffallen würde, dass die Dosis irgendwie verdächtig groß ist, würde ich immer erstmal gucken, okay, ist es ein Stammkunde? So, und dann erstmal gucken, hat er es sowieso schon mal bekommen und dann, oder fragen halt auch, einfach beim Patienten nachfragen, irgendwie so ein Beratungsgespräch anfangen und dann in letzter Instanz würde man den Arzt anrufen und dann halt vielleicht sagen, wenn der Arzt sagt, ja, nee, da ist was Falsches draufgeschrieben, dann halt nicht abgeben. Mhm. Aber im Prinzip redet man ja immer darüber. Das ist ja letztendlich so eine Geschichte.
Ja, naja, das ist das, wo ich auch so ein bisschen natürlich nach mehreren Jahren genervt bin, ne? Wenn dann irgendwie so ein Gespräch dann nochmal anfängt über die Sinnhaftigkeit von dieser Dosierung oder über die, dass das so hinterfragt wird. Mhm. Ich meine, als chronischer Schmerzpatient hast du immer mit diesem Problem zu kämpfen, dass man das nicht sieht, was du für ein Problem hast. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin immer so ein bisschen genervt, wenn ich in der Apotheke zu sehr beraten werde, ja. So, weil ich eigentlich da nur hin will und mein Rezept abholen und fertig.
Ich glaube gleichzeitig, ja, nutzen auch viele den Apotheker oder den PTA als Arztersatz aus. Also das habe ich auch immer wieder das Gefühl, wenn ich in der Apotheke bin, dass da eine Omi steht, die keinen Termin beim Arzt gekriegt hat oder einsam ist, man weiß es nicht, und dann ein Riesengespräch vom Zaun bricht und sich groß beraten lässt. Ne?
Ja, beides gibt's. Es gibt auf jeden Fall die Omis, denen ein Kaffeepartner fehlt, und es gibt auch die Leute, die sich massiv genervt fühlen über jedes Wort, was gewechselt wird in der Apotheke. Aber da will ich auch so ein bisschen sensibilisieren. Im Grunde ist der Apotheker immer haftbar dafür. Selbst wenn auf dem Rezept was Falsches drauf stand, vom Arzt falsch verordnet, dann bleibt die Apotheke immer auf den Kosten sitzen. Und gleichzeitig ist man auch die letzte kontrollierende Instanz. Das heißt, wenn was schief geht bei dem Patienten, dann könnte man prinzipiell die Apotheke auch belangen. Und davor versuchen sich die Apotheker natürlich zu schützen, indem sie letztendlich einfach bloß Kommunikation anfangen. Und das nervt, wenn es immer wieder kommt, das weiß ich, das ist auch so. Deswegen versucht man das halt eigentlich, wenn man ein guter Apotheker ist wie ich. Nein, das will ich gar nicht sagen, aber wenn man, man versucht das halt irgendwie galant über die Bühne zu bringen und einfach zu fragen als erstes, nehmen Sie es schon länger? Ist es eine erstmalige Einnahme? Ist es eine Neuverordnung? Ja. Sowas fragt man eigentlich. Wenn dann Nein kommt und ich dann noch einen Stammkundenkartei finde, dann ist sowieso alles safe. Dann ist es mir egal. So. Aber ich kann auch verstehen, dass es nervt.
Ja, du hast jetzt eh schon auch ein bisschen Verständnis bei mir geschaffen, weil du sagst, okay, das ist tatsächlich auch ein großes Problem, sowas wie gefälschte Rezepte und so. Ne? Also natürlich müssen die sich dann an der Stelle auch gegen sowas rückversichern, und das kann man ja dann schon auch irgendwie nachvollziehen. Ne? So, wie gesagt.
Ja, und man weiß nie, wann der Patient was verschrieben bekommen hat, von welchem Arzt und ob es den schon gab. Und das ist gerade nervig, wenn man irgendwie neu anfängt in der Apotheke, weil du kennst keinen einzigen Patienten. Ja. Irgendwann mit der Zeit weißt du ja dann irgendwie, wer immer wieder kommt.
Ja, wie sehr haben denn da Online-Apotheken so den Markt aufgemischt in den letzten Jahren? Was sind die ein ernstzunehmendes Problem für die niedergelassenen Apotheken, oder ist das eher ein so großer Markt, dass das überhaupt keine Rolle spielt?
Ja. Also doch, spielt schon eine Rolle. Insgesamt wird das immer mehr. Man muss sich auch vorstellen, diese Beratung, die von den Apothekern eingeholt wird, die wird nicht entlohnt. Das heißt, wenn jetzt Patient XY zu mir in die Apotheke kommt, wobei ich auch gerade sagen muss, ich arbeite gar nicht mehr in der Apotheke, deswegen vielleicht nicht alles so hart für bare Münze nehmen, was ich jetzt halt sage, aber habe da schon meine Erfahrung auch gesammelt, und das gibt's auf jeden Fall, dass Leute einfach in die Apotheke kommen, sich eine halbe Stunde lang beraten lassen und dann einfach sagen, okay, dann schönen Tag noch, und dann kaufen sie es halt im Internet, weil da die Preise besser sind, weil die müssen natürlich nicht diese Beratung in den Preisen mit ausgleichen. Und dazu kommt noch, dass jetzt halt gerade das mehr und mehr ein Problem wurde, dass Rabatte aufgesetzt wurden für verschreibungspflichtige Arzneimittel, wo wir in Deutschland als Apotheker das überhaupt gar nicht dürfen. Ja. Also wir dürfen keine Rabatte darauf geben, aber Doc Morris zum Beispiel und halt diese Versandapothekenketten im Ausland, die dürfen das. Und dementsprechend fällt dann die Zuzahlung, die dann der Patient zahlen muss, also 10% bis maximal 10 Euro vom Einkaufspreis oder Apothekenverkaufspreis ist es eigentlich, die fällt dann entweder teilweise oder ganz weg. Ja. Und deswegen ist das schon eine ernstzunehmende Konkurrenz. Und gleichzeitig muss man auch noch sagen, das Pharmaziestudium ist relativ anstrengend und hat nicht so einen geilen Ruf, weil es halt wirklich sehr verkopft, verschult ist. Du hast halt 5 Tage die Woche hast du halt Uni, von 8 bis 12 hast du Vorlesungen, von 13 bis 18 Uhr hast du Labor. Und das halt wirklich alle 5 Tage durch. Und das dann halt ohne Semesterferien meistens, weil da irgendwelche Praktika laufen. Also das Studium ist nicht allzu beliebt, das heißt, die Apotheker werden immer weniger junge Apotheker. Und das ist vom Aussterben bedroht.
Gibt es ein Apothekensterben? also das habe ich jetzt schon öfter mal gehört, dass viele das so als düstere Zukunftsaussicht malen, ja, weil sie eben bedroht sind durch die Online-Apotheke. Aber ist es tatsächlich so? Werden es weniger Apotheken?
Ja, es gibt definitiv einen Rückgang von Apotheken. Weniger Jungapotheker, weniger Angestellte, die einen Apothekenleiter finden kann letztendlich. In den Großstädten ist es überhaupt kein Problem. Keine Ahnung, du kannst in Berlin 10 Minuten laufen und hast 3 Apotheken gesehen. Aber gerade auf dem Land ist es ein Problem, weil da wird es natürlich auch schwieriger, das Ganze so zu designen, dass es letztendlich sich auch wirklich rechnet ökonomisch. Aber gibt's. Ist schon ein Thema und gerade auf dem Land muss man aufpassen, weil irgendwann ist halt die Versorgung nicht mehr gewährleistet und dann fällt dieser Beratungsaspekt weg.
Zu dem wirtschaftlichen Aspekt habe ich jetzt noch eine Frage. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie die Details waren, aber ich habe vor Ewigkeiten mal gelesen, dass eine Apotheke im Grunde eine Lizenz zum Gelddrucken ist, weil man in dem Markt der zusammengemischten Salben, Cremes, die man da eben auch noch mit anbieten kann, weil da eine wahnsinnig hohe Marge drauf ist, glaube ich. Habe ich mir da Quatsch gemerkt? Ist das noch so? Oder was haben wir denn sonst noch so für Zusatzleistungen, mit denen ein Apotheker vielleicht Geld verdienen kann?
Ja, also im Grunde ist es so, dass eine Apotheke ein Labor haben muss, in dem letztendlich Rezepturen und Defekturen gemacht werden können. Und da gibt es so eine spezielle Grundausstattung und die ist gesetzlich verankert, dass das wirklich da vorhanden sein muss. Das heißt, jede Apotheke hat auch die Pflicht, prinzipiell Leute, die ein Rezept haben, zum Beispiel für eine speziell angerührte Creme, nicht einfach wegzuschicken und einfach zu sagen, machen wir nicht. Weil die Apotheken haben schon die Pflicht, dass sie es machen müssen. Es kann sich nur unterscheiden, wie lange das dauert, bis sie es fertig haben. Das heißt, das ist so ein Service, den eigentlich jede Apotheke anbieten muss auch. Nun ist es so, nicht jede Apotheke hat die Möglichkeiten und die Patienten Grundstoffe, also so Salben, Grundlagen und so einzukaufen in bestimmten Mengen, sodass das dann nicht verfällt. Also wenn jetzt zum Beispiel nur einmal jemand kommt mit so einer kleinen, weiß ich nicht, so 50 Gramm Salbe, ja. Und man rührt das dann zusammen und musste dafür aber so ein Kilo Salbengrundlage bestellen und das bleibt dann stehen, dann hat man halt ein Nullgeschäft gemacht. Das heißt, es kommt darauf an, wie viele Patienten habe ich, die ähnliche Sachen brauchen und wie viele Patienten habe ich, um das insgesamt abzugeben. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass die Profitmarge gar nicht mehr so groß ist. Das Ganze aus der Rezeptur und Defektur lohnt sich eigentlich nur, wenn da eine PTA das alles anrührt. Ja. Wenn da ein Apotheker steht, ist es zum Beispiel schon wieder zu teuer, alleine durch die Kosten für den Apotheker, für den angestellten Apotheker, der das da eventuell zusammenrührt. Das heißt, es ist definitiv nicht so, dass man sagen kann, man hat eine Lizenz zum Gelddrucken, was das angeht. Es ist auch nicht unverhältnismäßig, was da letztendlich gefordert wird, weil da ja eben pro Salbe, wenn es jetzt ein bisschen komplizierter ist mit 3 verschiedenen Inhaltsstoffen, steht dann halt eine Arbeitskraft mindestens 1 Stunde da. Und dann kannst du dir ausrechnen, okay, was ist denn jetzt so ein Stundenlohn von so einer PTA oder was wäre der Stundenlohn von einem Apotheker? Und das müsste eigentlich so auf diese Salbe oben raufgeklatscht werden. Einen Unterschied machen die Defekturen nochmal. Ich weiß nicht, also ihr müsst mich immer bremsen, wenn ich zu viel erzähle.
Ich finde es super spannend.
Wenn ich zum Beispiel dann eine Defektur habe, also Rezeptur ist immer auf ein Rezept für einen Patienten, eine Salbe zum Beispiel. Und eine Defektur ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Aluminium, Deo-Roller zum Beispiel herstelle, in größeren Mengen. Ja, dass ich irgendwie 100 Deo-Roller herstelle. Da könnte es sich eventuell wieder lohnen. Das machen allerdings eher weniger Apotheker, weil sie letztendlich nicht genau wissen, ob sie alles abverkaufen können, bevor es verfällt. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Okay, also dann hast du jetzt gerade mein Bild, das ich hier mir jahrelang zurechtgelegt habe von Apotheken, mal kurz in 2 Minuten zurechtgerückt. Dafür bin ich dir sehr dankbar. ich glaube, wir gehen mal so ein bisschen Richtung Schmerzmedikamente noch über. Da haben wir, glaube ich, auch noch einiges, worüber wir reden sollten.
Das war die Schmerzenssache von und mit Lisa Susu Hahn und Jürgen Kraus. Empfehlt uns gerne weiter und unterstützt unser Projekt mit Feedback oder euren persönlichen Schmerzgeschichten. Bei Apple Podcasts, auf Spotify oder www.schmerz.fm.